Klappe die Erste.
Das ist der Podcast Geteilt vereint und ich habe heute Mai Sung-Hyu zu Gast. Mai ist Leipzigerin. Sächsin, das ist ihre Heimat und sie ist allerdings in Vietnam geboren. Ihr Vater war Vertragsarbeitnehmer in der DDR. Das sind, ich sage mal in Anführungszeichen sozusagen, die Gastarbeiter in der DDR gewesen. Es ist ungefähr sowas Ähnliches, allerdings noch mit sehr, sehr viel weniger Freiheit verbunden. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder keinen Kontakt haben durften zu den Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen. Dass, wenn jemand schwanger wurde, sie zurückgeschickt worden sind. Und es war wirklich eine sehr grausame Situation. Aber bei euch ist es jedenfalls mit der friedlichen Revolution ganz gut ausgegangen, denn du bist 1992, richtig, nach Deutschland gekommen?
Ist richtig, ja.
Nach Chemnitz, damals war es schon Chemnitz und nicht mehr Karl-Marx-Stadt. Und bist dort in die Schule gegangen und sagst heute, dass Sachsen deine Heimat ist, alle kennen dich aber wegen In aller Freundschaft oder Bad Banks oder auch vielen anderen Filmen. Und in meinem Leben bist du aber vor allen Dingen wegen In aller Freundschaft, weil das so das ist, was ich gucke, wenn gar nichts mehr geht. Und es ist mir super peinlich.
Warum?
Weil alle darüber lachen, dass ich das gucke. Und aber meine Enkelkinder finden das großartig, weil die gucken das auch sehr gerne. Und es ist ja so, dass es immer gut ausgeht. Es ist immer erwartbar und es geht immer gut aus. Und es ist für diese verrückte Welt eine großartige Angelegenheit. Genau. Und ich bin total happy, dass du hier bist. Mitten in einer Tour für dein Buch, über das wir gleich kurz sprechen. Mhm. Aber vor allen Dingen geteilt vereint. Es geht ja um Ost und West. Darüber, wie sich das anfühlt für dich, in Leipzig zu sein und zu merken, dass manches unter Druck gerät. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Über dein Leben?
Nein. Aber ich habe mich gewundert, dass du dich schämst, In aller Freundschaft zu gucken, weil ich war ja bei der Serie ganz lang und das ist ein wöchentliches Format. Und ich finde, da geht es um Freundschaft, geht es um Liebe, um Familie und das sind ganz tolle Themen und da muss man sich da gar nicht für schämen.
Vielen Dank dafür, wir schneiden das nachher aus und allen, die das jeweils wieder sagen, dass es super peinlich ist, dass ich das gucke. Ich finde es ja, ich schäme mich auch nicht dafür, sondern ich sage nur, es ist peinlich. Genau, es ist ganz großartig und ich gucke es auch zugegebenermaßen nicht jede Woche, das muss ich ehrlicherweise sagen.
So
ich gucke es eigentlich dann so am Stück mal irgendwie zwei Stunden oder so.
Das fesselt einen da auch.
Ja,
und
total.
Ich meine, die Erzählweise ist ja so rührend auch, dass man dranbleibt und ich habe ja zur Recherche ein paar Folgen geguckt, was dann meine Kolleginnen sein werden, also wer. Und ich war jedes Mal total gerührt von den Geschichten und als Zuschauerin ist es nochmal was anderes, als in diesem Format zu arbeiten. Aber jedes Mal hab ich Pipi in den Augen, wenn es wieder gut geht.
Ich muss meistens weinen. Ja.
Und ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal für eine Serie. Punkt.
Punkt. Das haben wir jetzt festgehalten. Jetzt reden wir über dein Aufwachsen in Ostdeutschland, in einem Elternhaus, was nicht wie viele andere Vertragsarbeitnehmer am Schluss Gemüse verkauft haben oder ein Restaurant aufgemacht haben, sondern dein Vater hat mit deiner Mutter zusammen eine Kampfsportschule aufgemacht. Warum?
Dass meine Eltern sich dafür entschieden haben, hat ganz viele Gründe. Zum einen, weil sie weil mein Vater unternehmerisch nicht ganz so mutig war wie die anderen und andererseits aber auch einen Anspruch an sich hatte, wenn er schon in der Fremden die einzige Chance hat oder nur eine Chance hat und aber auch nicht zurück kann nach Vietnam. Das heißt, der Erfolg muss...
Warum konnte er nicht zurück?
Naja, weil die Situation in Vietnam ja auch nicht rosig war und Menschen ja nicht aus ihrer Heimat gehen, weil es denen dort zu gut geht, sondern eher, weil sie sich eine bessere Zukunft für ihre Familie wünschen. Genau, und also der Druck war halt da, dass man nur diese eine Chance hat und das muss man dann auch in diesem fremden Land schaffen. Ja, weil die Familie in Vietnam soll ja auch nicht enttäuscht werden. Das schwingt halt auch immer mit.
Okay.
Und die soll ja auch unterstützt werden. Genau, und mein Vater hat sich schon immer für Kampfkunst und für Kultur interessiert und das auch immer aktiv gemacht. Also er ist auch ein fabelhafter Musiker und Sänger. Und meine Mutter kommt eigentlich aus der Medizin, hat dafür aber auch ihren Traum aufgegeben, um die Familie zusammenzubringen in Deutschland und hat ihn dann assistiert, als, ich schreibe das auch im Buch, als Innenministerin.
Sag kurz, wie dein Buch heißt.
Mein Buch heißt Im Herzen bist du unbesiegbar. Wie ich zur Kämpferin wurde und das Leben fand, das ich wollte.
Ja.
Genau. Ja, und genau, das schwingt halt mit, dass im Sozialismus man jetzt nicht in der Schule über Wirtschaft lernt und wie es ist, ein Unternehmen zu führen. Mhm. Das lernt man ja erst viel später. Mhm. Und sie wurden ja dann halt auch vom Sozialismus in den Kapitalismus geworfen.
Ja.
Und das ist meinem Vater schwer gefallen. Das war die einzige Chance eigentlich für ihn, ein Unternehmen zu führen.
Ja. Also wie die DDR-Bürgerinnen, DDR-Bürger ja auch.
Ne? Genau.
Die das gleiche Problem hatten. Meine Eltern waren in der DDR selbstständig als Tanzlehrer. Mhm. Genau. Und trotzdem war das für meinen Vater, der dann die Tanzschule alleine hatte, weil meine Mutter gestorben war, auch total schwierig. Und es ist auch erst dreimal schiefgegangen, weil dieses Unternehmerische halt einfach nicht in den Leuten drin war. Das hat man nicht gelernt. Es gab ein paar, die haben das gut hinbekommen, haben sich beraten lassen. Die anderen haben gedacht, sie müssen es irgendwie selber schaffen. Und diese Kampfsportschule, wie muss ich mir das vorstellen? Da sind die harten Jungs hingekommen? Nee. Oder waren das eher die so ein bisschen was Poetisches wollten? Oder so?
Du musst dir vorstellen, Anfang 90er, das Land ist gerade 3 Jahre zusammengekommen. Mhm. Aber der Pioniergeist in Chemnitz damals war krass groß. Und die Mieten waren noch nicht so hoch. Mein Vater hatte einfach auch eine große Auswahl an Möglichkeiten, an Mietplätzen. Mhm. Und hat erstmal klein angefangen in der Turnhalle. Und da kamen alle zusammen, also die Bruce Lee-Filme damals cool fanden und die sich schon immer so für Kung Fu interessiert haben. Das war ja so 70er, 80er.
Ich kann mich total daran erinnern.
Genau.
Das war großartig.
Und dann hatten wir noch diejenigen, die sich für die Philosophie, die fernöstliche Meditation, Tai Chi interessiert hatten. Mhm. Das war auch eine große Schülerzahl davon. Dann die Selbstverteidigung lernen wollten, die vielleicht auch schon Angriffe erlebt haben und sich da wehren wollten und körperlich stark werden wollten. Und auch ein paar harte Jungs, die es einfach mal wissen wollten, wie es so ist, die auch mal den Meister testen wollen, weil man muss sich vorstellen, der ist halt 1,60 groß, mein Vater, und rühmt sich aber als Kung-Fu-Meister. Mhm. Und da geraten viele Egos natürlich auch ins Spiel und werden angegriffen durch seine Ausstrahlung, durch sein Charisma und durch sein Selbstbewusstsein. Mhm. Und das wurde natürlich auch gechallenged in den 90ern. Ne?
Und er hat gewonnen.
Natürlich, also.
Klar, ist ja klar, er ist 61 und hat gewonnen.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich ein guter Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden in Chemnitz, auch wenn die Zeit damals nicht so einfach war. Das waren einmal zur Einordnung für die Jüngeren hier, die waren die Baseballschlägerjahre und es war viel Gewalt gegen Menschen mit Migrationsbiografien und es waren keine einfachen Zeiten für die Demokratie und für das Zusammenleben. Habt ihr davon viel gespürt?
Wir haben im Bekanntenkreis, im Bekanntenkreis waren das ja unsere Freunde und Landsleute, die Obst- und Gemüseläden hatten, die täglich angefeindet wurden und auch, wo die Läden beschmiert wurden, mit Hakenkreuzen, mit Sprüchen und auch eingeschlagen wurden.
Ja.
Und die haben halt immer geschwiegen. Aber untereinander hat man das ja mit sich ausgemacht und war solidarisch. Und mein Vater wollte, glaube ich, auch für mich und meine Mutter, also für unsere Familie, ein einigermaßen sicheres Umfeld bieten, indem er diese Kung-Fu-Schule aufmacht, weil die schlägt man lieber nicht ein. Ne? Und die greift man lieber nicht an, weil wir hatten auch zu 85% deutsche Schülerinnen. Und die standen ja hinter meinem Vater, genau.
Ja, total spannend. Also die standen hinter deinem Vater, die standen hinter deiner Familie und gesagt, das ist unser Lehrer, den werdet ihr jetzt nicht angreifen.
Genau.
Und die sind auch.
Ja.
Du hast mit 37 das erste Mal gewählt?
Ja.
Wie ist das passiert? Warum hat es so lange gedauert?
Ich habe ja allen erzählt, dass meine Staatsbürgerschaft, der Antrag, und bis ich den dann bekommen habe, dass es 4 Jahre gedauert hat. Aber dann habe ich in den Unterlagen nachgeschaut und es waren einfach 6 Jahre.
Es hat 6 Jahre gedauert. Du bist zur Schule gegangen, sprichst perfekt Deutsch, du hast gearbeitet, du hast schon als Schauspielerin gearbeitet, in deutschen Filmen, also in einer Deutsch-geht-nicht-Serie.
Ja.
Und trotzdem hat es so lange gedauert. Warum?
Ich habe 2018 diesen Antrag gestellt und zwischendurch war halt Corona, also das hat natürlich nochmal alles verlangsamt.
Mildernde Umstände.
Ja, aber Also ich musste zum Beispiel zwar den Test nicht machen, weil ich ja hier Abi hatte, aber 10 Jahre alle, also über die letzten 10 Jahre alle meine Arbeitsverträge sammeln und einreichen.
Krass.
Und da ich ja bei jedem Film einen neuen Arbeitsvertrag geschlossen hatte, waren das halt 3 Ordner über 10 Jahre. Und die waren auch 3 Kilo schwer. Also ich musste da wirklich kiloweise
hinlaufen.
Genau, ja. Alles einreichen, dass alles geprüft wird. Mhm. Und ich glaube, diesen Prozess konnte man halt einfach nicht überspringen. Mhm. Manche hatten da in den 10 Jahren halt nur 3 Arbeitgeberinnen. Mhm. So, das ist dann ein bisschen überschaubarer. Genau, aber in dem Beruf ist es halt eine Ausnahme gewesen. Und aber auch dass in Vietnam geprüft wurde, dass ich dort geboren bin. Also meine Existenz, dass ich damals in Vietnam aufgewachsen bin, das wurde dann auch nochmal von der deutschen Seite geprüft, ob es mich überhaupt gibt. Also meine Oma hat dann mir gesagt, da war jemand und hat gefragt, ob ich hier mal gewohnt habe.
Krass. Mhm. Und du hast eine Staatsbürgerschaft oder 2?
Es gab in dem Jahr, wo ich die bekommen habe, zum Glück das Gesetz, dass man die behalten darf. Ja. Aber davor hätte ich sie abgeben müssen. Mhm. Also ich war genau an der Grenze.
Du hast jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft?
Ja, ich habe jetzt beide.
Und warum hast du so spät die deutsche beantragt?
Naja, es ist schwierig, wenn man keine Arbeit hat, weil zwischen den Anstellungen bin ich ja dann wieder arbeitslos oder ohne Anstellung.
Ja.
Und das sind diese Lücken, die mir jedes Mal, wenn ich einen Antrag gestellt habe, wie nennt sich das, auf die Füße gefallen sind.
Okay.
Genau, und ich hatte dann ja 2018 das Glück, dass ich bei einer Freundschaft relativ lang angestellt war. Und so durfte ich dann den Antrag überhaupt stellen und hatte die Hoffnung, dass ich die Staatsbürgerschaft auch bekomme.
Krass, also es war jetzt gar nichts Emotionales oder sowas, sondern es war einfach was rein Verwaltungsmäßiges, dass du gesagt hast, jetzt geht es.
Ja, verwaltungsmäßig, ein bisschen emotional natürlich auch, weil ich wusste ja, dass ich die vietnamesische Staatsbürgerschaft abgeben müsste. Und das macht natürlich was mit dir, wenn du so aussiehst, wenn du dort geboren bist. Also ich bin auch noch so eine besondere Generation, 1,5, die halt in Vietnam sozialisiert wurde. Und ich glaube, das hat mir natürlich auch ein bisschen Angst gemacht und einfach mich zögern lassen, diesen letzten Schritt zu gehen. Weil du damit auch ein bisschen Identität und Zugehörigkeit abgibst für etwas, wo du nicht wirklich dazugehörst. Also wo dir ja auch jeden Tag gespiegelt wird, woher kommst denn du, wo bist denn du her? Nee, ich meine aber deine Eltern. Und also dieses Othering, das nennt sich ja jetzt, wir haben jetzt ein Wort dafür. Das ist schon noch da, vor allem in Sachsen, wo ich wohne. Und ja, ich hatte einfach große Angst davor, dass ich meine vietnamesische Seite abgeben muss.
Und deine Großmutter war einverstanden damit?
Womit?
Dass du die deutsche Staatsbürgerschaft beantragst und vielleicht die Vietnamesische. Oder hast du mit ihr darüber gar nicht gesprochen?
Nee, ich bin jetzt schon ein großes Mädchen.
Du musst es nicht mehr fragen.
Nein.
Nein, ich weiß, dass es für viele türkischstämmige Menschen in Deutschland ja immer ein Thema ist, dass sie Sorge hatten. Was sagt die Familie zu Hause und was bedeutet das? Daher kam jetzt meine Frage.
Nee, völlig berechtigt. Ich würde dann halt anreisen und meinen deutschen Pass vorzeigen. Mit dem Aussehen, mit dem ich habe, also das ich habe. Und die Leute würden mich dann anschauen und sagen, aha, interessant.
Ja.
Du bist aber doch hier geboren, oder? Oder deine Eltern sind doch aus Vietnam, was ist da los? Natürlich, das schwingt halt immer mit, dass man dann direkt als, naja, Enttäuschung dasteht.
Ja. Würdest du sagen, dass ihr als Familie einen Teil der Kultur, der vietnamesischen Kultur mitgebracht habt, lebt? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich würde schon sagen, sehr. Wir sind, also allein schon durch die Kung-Fu-Schule tragen wir ja einen großen Teil dazu bei, dass Sachsen auch von der asiatischen Philosophie, nicht nur von der vietnamesischen Kultur, sondern einfach von der fernöstlichen Philosophie viel mitbekommt. Und ich glaube, das ist auch eine Mission, die mein Vater dann, ob bewusst oder unbewusst, aber er wollte das so machen. Und das haben wir durchgezogen bis heute.
Und in der Familie, also ich habe gelesen, dass du gesagt hast, bei uns wird nicht so viel über Gefühle gesprochen. So habe ich es jedenfalls behalten. Du hast es, glaube ich, anders ausgedrückt. Also denkst du, dass das was Kulturelles oder würdest du sagen, nee, es gibt ja genügend deutsche Familien auch. Also in meiner Familie wurde auch nicht über Gefühle geredet. Aber oder denkst du, es ist was Kulturelles, was mit der Herkunft deiner Eltern zu tun hat.
Zum Teil, natürlich. Mhm. Es ist kulturell, aber auch sozial. Weil du meintest ja, es wird einfach nicht so viel geredet. Mhm. Möglicherweise, weil auch Leute zuhören. Mhm. Möglicherweise, weil man unter Beobachtung steht, dass man eher dann erstmal bei fremden Leuten noch nicht so viel verrät. Mhm. Das ist ja in Vietnam nicht anders gewesen, wenn man. Ja. Also, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus in der nordvietnamesischen Geschichte. Mhm. Aber ich weiß, dass wenn man nicht in der Partei war, dass man gewisse Vorteile einfach nicht genießen durfte. Mhm. Genau. Das war halt
ein sozialistisches Land, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Aber ich denke, dass auch in vielen vietnamesischen Familien schon das Schweigen gebrochen wurde. Mhm. Und in meiner halt ein bisschen später oder durch mich erst, weil die Scham groß ist, weil auch diese Konditionierung des unterm Teppichkerns einfach so drin ist. Das ist einfach zu schwer. Es ist zu schwer und zu. Es erfordert zu viel Energie, das zu machen. Ja.
Du bist wahnsinnig erfolgreich als Schauspielerin. Und finde ich schon. wirst wahrscheinlich auch oft angequatscht. Du hast auf einer Demo in Leipzig geredet. Sehr, sehr, sehr emotional darüber, wie es ist, als Mensch, die anders aussieht, in Deutschland zu leben, in Sachsen zu leben, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Wie fühlt sich das an? Also du hast dich schon hart dahin gekämpft, wo du jetzt bist. Du sagst, es war alles easy peasy. Also ich hatte so das Gefühl, dass das Buch über die Kämpferin sagt das ja auch so ein bisschen. Mhm. Ist dieser Weg außergewöhnlich, so außergewöhnlich, dass viele Leute sagen, wow, dass sie das geschafft hat? Wir hängen hier immer noch in unseren alten Schleifen rum.
Das weiß ich nicht. Also das Buch ist noch nicht lange raus und ich kriege jetzt erst die ersten Feedbacks. Und
11. März, also letzte Woche erschienen.
Letzte Woche, ja. Und da muss man ja auch das Buch erstmal fertig bekommen zu lesen. Und, und ich glaube, das löst auch bei vielen Unterschiedliches aus. Mhm. Möglicherweise ist es nicht für alle nachvollziehbar, weil meine Geschichte schon auch ein bisschen besonders ist. Also die ist nicht so relatable, weil ich eine andere Startposition hatte als manch andere. Also meine Eltern, also mein Vater hat studiert, meine Mutter ist in der Medizin, wäre jetzt auch Ärztin geworden in Vietnam. Und meine Tante ist die erfolgreichste, berühmteste Schriftstellerin in Vietnam. Also die hat auch das Schweigen gebrochen in ihrer Generation, hat Preise, UNESCO, alles mögliche Preise bekommen. Also das ist schon drin. Also dieses Kämpferische und dieses Revolutionsdenken ist bei uns schon ein bisschen in der Familie drin. Ja. Bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Genau, also ich hatte, glaube ich, Vorteile, auch dadurch, dass meine Eltern, deshalb schreibe ich auch im Buch, dass meine Eltern mir erlaubt haben, präsent zu sein und schön zu sein und dass mein Vater ja auch mir durch diese Kung-Fu-Schule diese Position der Anführerin schon früh genug gezeigt hat.
Du musst das, glaube ich, kurz erklären. Du hast als Kind schon Kung-Fu gelernt.
Ja, ich habe Kung-Fu gelernt und dadurch
dein Vater war ein harter Lehrer.
Ja, das auch, das stimmt. aber ich habe früh schon angefangen, Gruppen zu leiten. Also dieses Leadership-Denken und auch machen, das habe ich früh gelernt. Also unfreiwillig natürlich, ne? Das muss man immer dazu sagen. Das hätte ich mir jetzt selber ein bisschen später gewünscht als mit 7. Also mit 7 hatte ich halt.
Mit 7 eine Gruppe geleitet?
Ja, eine Kindergruppe. Und die waren genauso alt wie ich, ein bisschen älter oder ein Ticken jünger. Ja, genau, das ist das Trauma, aber das ist natürlich auch, wenn man aus dem Trauma sich rausarbeitet, dann die Stärke irgendwann mal. Genau. Ja.
Krass. Ja.
Und von daher ist es nicht immer relatable. Also man kann da jetzt möglicherweise nicht immer mitfühlen, aber das verlange ich auch nicht. Ich weiß aber trotzdem, dass viele ähnliche Sachen durchgemacht haben wie ich in der Kindheit. Also diese Stille, diese Bedingungsliebe, also nicht bedingungslose Liebe, sondern das Gegenteil. Also diese Liebe, die verknüpft ist mit Leistung. Das kennen sicherlich viele. Genau. Und was war nochmal die Frage?
Na, die Frage war eigentlich, die ich so nicht gestellt habe, aber was mein Hintergrund war, bist du vielleicht so eine Art Role Model für viele Menschen, die eine vietnamesische Geschichte haben oder eine Gastarbeiterin-Geschichte haben und in Sachsen leben oder in Thüringen, in meiner Heimat oder so, sprechen die dich an, gucken die dich an und sagen, wow, eine von uns hat es geschafft, ja. Schaut mal.
Die so kriege ich das gespiegelt. Also natürlich gibt es sicherlich welche, die das auch mit Argwohn und mit Neid, vielleicht auch mit Missgunst sich anschauen. Aber ich hoffe, dass ich für manche auch in der zweiten Generation einen Weg ebnen konnte durch meine Sichtbarkeit. Also einfach nur, dass ich arbeite in dieser Branche, wo es nicht so viele von uns gibt. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man es schaffen kann. Und mehr will ich damit auch gar nicht erreichen. Das sollen die Leute für sich selber wissen, wie die mich finden und wie, ja, also ich habe auch die Bereitschaft, so wie du in deiner Arbeit auch, missverstanden zu werden. Das müssen wir, glaube ich, mitbringen in den Beruf, wenn wir vor die Kamera treten und Wörter ins Mikrofon sagen.
Ja klar, aber es ist trotzdem natürlich super, wenn man weiß, es gibt welche von uns, die es geschafft haben und von denen man das nicht gedacht hätte. Und das ist manchmal ja bei Ostdeutschen sowieso schon ein Thema und bei Ostdeutschen mit einer Migrationsgeschichte nochmal doppelt und dreifach. Und von daher ist es, glaube ich, schon was Cooles, zumal du nicht in allen Filmen, ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich den kompletten Überblick gar nicht, nicht in allen Filmen so besetzt worden bist wie, ah, da brauchen wir jetzt jemand, die asiatisch aussieht. Mhm. Spielt das eine Rolle in deinem Job?
Wie meinst du das genau?
Naja, das, also es ist ja häufig so, ich weiß nicht, schwarze Personen werden eingesetzt, weil man jemanden braucht, der im Putzkommando unterwegs ist oder jemanden, der ausrastet und auf der Straße lebt oder keine Ahnung was.
Ja, das ist schwierig, ja.
Und spielt es bei dir eine Rolle? Also ich bei den Rollen, die ich kenne, jetzt nicht automatisch?
Es ist schon viel besser geworden. Also ich habe 2009 angefangen mit dem Job und da gab es eher auch solche Rollen für mich. Vielleicht weniger kriminell, aber dafür sind ja die anderen da. Wir Asiaten sind ja die Nerds, ne? Oder die, jetzt bei den männlichen Asiaten ist es auch oft so, der beste Freund, der irgendwie dick ist oder dem Hauptprotagonisten gut zuspielt, aber nie der Love Interest. Und bei mir war das viel Prostitution, Nagelstudio.
Nagelstudio, genau, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Auch richtig. Putzkolonne, aber dann die alle Minderheiten in einer Putzkolonne, das hatten wir auch schon mal. wie soll ich das sagen? Die Klischees sind nicht so schlimm. Aber es sind halt trotzdem noch Klischees. Es hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich wirklich gewandelt und für mich gut, dass Menschen jetzt anfangen, meine Geschichte oder meine Sichtweise auch mit ins Drehbuch zu integrieren. Also ich kann da auch gut mitsprechen, wenn ich was spielen soll. Das ist vielleicht nicht so. Ich könnte dann das und das ersetzen damit. Und dann wird die Figur auch schon voller und menschlicher und nicht so, naja, nicht so plakativ.
Also nicht plakativ auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird deine Geschichte auch nicht verschwiegen und deine Sichtbarkeit nicht verändert sozusagen.
Genau, das ist der Versuch. Das klappt nicht immer. Und manchmal wird einfach nur migrantisch gesucht. Also da wird dann diese eine Position, die darf dann nicht deutsch sein und dann werden erstmal alle Gruppen ausgetestet, welche am besten passt zu dieser Rolle. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, finde ich, so ein bisschen random, da zu sagen, ja, naja, die Hauptrollen stehen ja jetzt fest, jetzt können wir noch ein bisschen bunter besetzen.
Jetzt suchen wir noch ein bisschen.
Genau, dann,
damit es halt nicht so nur weiß und Und wird darüber gesprochen? Oder ist das
In unserer Bubble, in unserer Filmbubble schon? Natürlich schon, weil das ja auch irgendwie ein bisschen unmenschlich ist, ein bisschen wahllos.
Ja.
Und das ist ein Thema, also wir sollen uns ja freuen, dass wir überhaupt besetzt werden. Das ist ja immer so ein bisschen mit so einem Taste von oben nach unten. Und da sind die Leute dran, natürlich das auch dann neben den anderen Missionen, die wir beim Film haben, das auch noch zu verbessern, ja.
Wann kommt der Film, in dem klar ist, auf jeden Fall wollen wir die Hauptrolle nicht deutsch besetzen oder nicht weiß besetzen oder, das ist die Frage dahinter. Zumal der Job ja sowieso nicht Du hast es vorhin so ein bisschen erzählt mit deiner Einbürgerung. Der Job ist ja eh nicht so total safe. Ne? Mhm. Also man ist besetzt, ja. Man ist dann hinterher arbeitslos. Dann ist die Frage, ist man lange genug angestellt gewesen oder nicht? Und ja. Die nächste Frage ist dann, wie sieht das mit der Rente aus? Mhm. Und die übernächste Frage ist, gibt es immer weniger Drehtage? Mhm. Hat mir neulich ein Schauspieler erzählt, der sagte, inzwischen haben wir, wo wir früher 10 Drehtage hatten, höchstens noch 8 oder 7 und dann ändert sich auch was an der Qualität. Merkst du das auch?
Also da, wo viel gedreht wird, wird gespart und alle müssen kompensieren. Mhm. Alle können sich nicht mehr so, also man muss top vorbereitet ans Set kommen, sonst schafft man das einfach nicht. Okay. Also kann man nicht noch irgendwie da eine Schraube drehen und fühlen, wie sich's anfühlt, wie früher. Mhm. So, ich weiß nicht, kann ich den Text ein bisschen anders? Nee, da ist halt kein Spielraum mehr da. Okay. Und dann ist die Qualität dann eben die, die man dann halt auch hat. Mhm. Aber ja, was soll ich sagen? Das ist für alle Schauspielenden ist diese Branche gerade ein bisschen schwierig. Ja. Und deswegen finde ich es halt gut, dass man schaut, wo man andere finanzielle Quellen hat und da nicht ganz so, vor allem in meinem Alter und auch in, nicht in meinem Alter, sondern da, wo ich bin als Mutter und wo ich ein Kind versorgen muss, fühlt sich das einfach nicht mehr gut an, in dieser Unsicherheit zu leben.
Und dann machst du was?
Dann schreibe ich ein Buch.
Dann schreibst du ein Buch?
Zum Beispiel.
Mhm. Ja. Und bist jetzt auf Lesereise damit auch?
Ja, so langsam geht's los. Also meine Buchpremiere ist dieses Wochenende in Leipzig. Also wir hatten überlegt, Berlin, Leipzig oder Chemnitz. Das sind ja so 3 Orte, ja, die immer wiederkehren. Genau, und dann ist es aber jetzt auch da, wo mein soziales Umfeld am meisten da ist. Und die Buchmesse. Also
stimmt, die ist ja auch jetzt.
Ja, diese Woche los. Das macht dann einfach nur Sinn, in Leipzig das zu machen, ja.
Sehr spannend.
Freue ich mich drauf.
Ja, das glaube ich sehr. Buchschreiben ist ja, ich habe auch eins gemacht und es ist total anstrengend. Ne? Und man denkt dann, jetzt hast du das alles zwischen diesen beiden Deckeln und dann sind irgendwie noch, dann hat der Lektor was übersehen oder du hast irgendwie, keine Ahnung, das mit dem Lektor hat mich jedenfalls sehr beschäftigt, dass der immer fand, dass das nicht geht und das nicht geht und er hat in vielen Fällen recht und in anderen halt nicht. Mhm. Und jetzt geht es an die Öffentlichkeit und dann geht es richtig auf die Haut. Und Leute fragen dich so Sachen wie, und warum hast du das da reingeschrieben? Mhm. Und dann wirst du es beantworten. Ja. Ja. Aber du lebst ja auch da drin.
Ja.
In diesem.
Das ist auch mein erstes Buch. Und wie alle anderen Autorinnen mache ich die Erfahrung zum ersten Mal.
Ja.
Kann auch sein, dass ich damit weniger gut umgehe, mal gucken. Also ich weiß auch nicht, was dann zurückkommt an Fragen. Und das ist alles sehr, sehr aufregend.
Ja. Ja, also wir reden in einem halben Jahr nochmal darüber,
genau,
wie es gewesen
gerne.
Ist.
Genau. Ja, ja.
Ich muss noch einmal einen kurzen Schritt zurück, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, die Kung-Fu-Schule, du warst 7 und warst Leiterin und dann warst du auf einmal Schauspielerin. Und also
ja, gut,
wie
dazwischen bei fehlt noch was.
Dazwischen,
ne?
Genau.
Ja, ja. Dazwischen habe ich die Zeit in Chemnitz verbracht, bis ich 17 war. Mhm. Und da bin ich zur Schule gegangen. Grundschule war die Rosa-Luxemburg-Grundschule am Brühl in Chemnitz. Mhm. Und das waren tolle Jahre für mich.
Mhm. Weil du warst anerkannt, du hattest Freundinnen und.
Ja, ich musste ja zu Hause überleben und in der Schule durfte ich dann aufatmen. Also so, okay. So war mein Alltag. Und. Da habe ich auch Deutsch gelernt.
Wegen dieser strengen.
Ja, wegen dieser strengen Erziehung und diesen Anforderungen und auch, dass sie Noten stimmen mussten allein. Also schon in der ersten Klasse war da dieser Druck da.
Warum hast du eine 2? Oder hattest du in der ersten Klasse, gab es schon Noten bei euch?
Ja. Nee, da gab es nur
Beurteilungen,
aber die waren ja auch, die musste man dann nach Hause bringen.
Ja.
Und ich hatte dann immer Angst, dass meine Eltern mich rausschmeißen. Also so krass war das.
Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht die Einzige. Vielleicht gibt es wenige davon, die jetzt so ein strenges Elternhaus haben. Aber das bilden sich ja auch Kinder auch gerne ein. Mhm. Wenn die Eltern natürlich sagen, so was meine Eltern gesagt haben, wenn du eine 2 schreibst, dann bist du nicht mehr mein Kind, dann macht das ja natürlich was mit dir. Krass. Also es macht was mit deiner Sicherheit,
ja.
dass du ein Dach über dem Kopf hast, so ungefähr. Mhm. Ja, und das musste ich zu Hause erdulden. Und in der Schule war das sehr, sehr klar. Ich hatte meine Freunde, ich hatte die Lehrerinnen, die mich schon in meinem Fall gerecht bewertet haben. Mhm. Und da, Also da waren Parameter, die milder waren als zu Hause. Mhm. Einfach, genau. Und in der Schule war es dann im Gymnasium ähnlich. Man sagt ja Gymnasiumdruck und Leistungsdruck und man kommt gar nicht klar so und die Kinder, die armen Kinder. Aber für mich, ich habe das empfunden wie Urlaub. Ich habe da nicht die besten Noten geschrieben, aber ich konnte da aufatmen und Späße machen mit meinen Freunden. Und in der Zeit, wo der Unterricht war, war für mich die Welt in Ordnung.
Okay.
Und dann ging es nach Hause zum Kung-Fu-Training, zu dieser strengen, zu dieser Kälte auch und zu dieser Erwartungshaltung, die ja immer über einen schwebt.
Mhm. Ja. Und dieses, ich denke ja, Kung-Fu ist auf der einen Seite eine Kampftechnik, auf der anderen Seite ist es ja auch was total Meditatives und man sucht die Mitte und so.
Ja.
Aber das hört sich jetzt nicht so.
Die ersten Jahre waren für mich ein bisschen die Hölle, das hatte ich ja schon angeteasert mit dem mit der Kindergruppe, die ich da leiten musste. Ich war ja so überfordert mit der Aufgabe. Am liebsten wäre ich zu den anderen gegangen und hätte einfach nur mitgemacht.
Ja.
Das wäre schön gewesen. Mhm. Genau. Und aber mit den Jahren habe ich dann irgendwie ja auch Gefallen daran gefunden, Leute zu unterrichten, die auch zu berichtigen, weil ich dann ein Auge geschult hatte für Fehler. Ja, und die Dankbarkeit, die einem dann zurückkommt, das macht ja auch was mit dir. Also das gibt dir auch Selbstbewusstsein und Vertrauen. Und ja, also ich hatte dann irgendwann die Einsicht, dass mir das gut tut. Und da kann ja Kung-Fu nichts dafür, wie diese Kampfkunst zu mir gekommen ist. Ne? Also da musste ich auch vieles, ich sag jetzt mal, wegschälen von diesen negativen Assoziationen. Und dann bleibt diese Philosophie übrig, die was Yin und Yang betrifft, was Wandel betrifft. Ich habe ja auch Bambus als Leitmotiv in meinem Buch, weil der im Sturm sich mitbiegt und auch wieder hochkommt.
Und nicht kaputt geht.
Und nicht kaputt geht, genau. Das ist ja
spannend. Ja. Ich habe so ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Meine Eltern waren Tanzlehrer und das war irgendwie alles ganz schrecklich und es war schrecklich, die Tochter des Tanzlehrers zu sein. Und ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich wieder gerne tanzen konnte. Also bestimmt 10 Jahre lang einfach nicht. Und dann war so der Moment, das klingt so ein bisschen so ähnlich.
Das klingt sehr ähnlich, ja.
Jetzt bist du aber immer noch nicht Schauspielerin, du bist mit 17.
Aber genau das ist es, weil du hast das auf einem Weg beigebracht bekommen, der dieser Vater sollte eigentlich zwei Figuren sein, nämlich einmal der Lehrer, der dich berichtigt und so weiter und der Vater, der dann, wenn es mal schlecht gelaufen ist, das Training, das Tanztraining, dich dann trösten kann oder dich zum Tanztraining fährt und nicht erwartet, dass du die Beste bist, dass er mit dir das auch vorzeigen kann und dass dieser Druck, einfach die beste Schülerin zu sein und den anderen das zeigen zu müssen, das ist enorm und das ist schön, dass du das auch nachvollziehen kannst.
Ja,
und dann, genau, Gymnasium, dann sind wir nach Leipzig gezogen. Und die erste Begegnung hatte ich aber noch in Chemnitz auf dem Schauspielhaus, wo ich da bei einem Theaterstück am Städtischen Theater mitgespielt habe. Und da hatte ich zum ersten Mal so Theaterluft gerochen. Und es war total spannend mit der Schminke und mit dem Kostüm und dem Bühnenbild. Aber dann habe ich das erstmal zur Seite gelegt, um Abi zu machen und dann Linguistik zu studieren an der Uni Leipzig. Ganze 3 Semester.
Was wolltest du mit dem Linguistikstudium?
Hör mal auf, ich hatte einfach ein 2,9er Abi. Und da konntest du ja nicht Medizin studieren oder.
Was du gerne gemacht hättest.
Naja, weiß ich nicht, aber das wäre mir dann wenigstens möglich gewesen. Aber ich hatte nur noch Linguistik, wo ich mich eintragen konnte. Und Sprache hat mich schon immer interessiert, auch wegen dieser Übersetzertätigkeit zwischen Eltern und der Welt. Ich war schon immer so die Übersetzerin und das
heißt,
hat mich einfach
interessiert. Du konntest perfekt Vietnamesisch, du kannst perfekt Deutsch.
Ja, und ich war auch im Sprachgymnasium.
Okay, vertieft. Das heißt, du hast auch noch Englisch gelernt?
Englisch, Französisch und Spanisch hatten wir dann in der Schule.
Krass, also, du kannst 5 Sprachen.
Ja, also Spanisch kannst du.
Sagt sie ganz kühl. Ja? Ja?
Ja. Naja, wir lernen ja auch bescheiden zu sein. Wie im Osten.
Wir können 5 Sprachen, aber wir sprechen nicht so darüber. Das ist sehr verrückt.
Ja, genau.
Linguistik, 3 Semester.
Ja, und das war aber, da bin ich dann ausgezogen und habe dann erstmal gemerkt, wie wenig ich selber leben kann, alleine. Weil das wurde mir alles vorgegeben, durchgetaktet und auch die Motivation war ja von außen. Also das war ja Druck von außen, der dich motiviert hat, zu überleben. Und dann hatte ich das alles nicht mehr und wollte einfach nur noch frei sein. Mhm. Hab dann irgendwie gearbeitet, um die Miete reinzubekommen und Party gemacht und einfach erstmal gelebt. Mhm. Und habe das Studium so nebenher gemacht. Natürlich hat es nicht geklappt, weil man muss ja auch ein bisschen lernen und ein bisschen mhm. was kapieren und selbstständig sich mit irgendwelchen Leuten treffen und dann zusammen in der Gruppe lernen. Mhm. Das habe ich alles gar nicht hinbekommen. Mhm. Es war einfach, dieses Erwachsenwerden war zu viel für mich, mhm. weil ich noch so ein Kind war.
Ja.
Ja, und dann wurde ich exmatrikuliert.
Okay.
Ich habe die Prüfung nicht geschafft. Mhm. Ich habe die Logikprüfung nicht geschafft.
Ja.
Ja, und genau. Und dann hat mich ein Agent angesprochen, der meinte, hey, ich habe hier gerade ein Casting, willst du da mal hin? Und das war auf der Plattform MySpace. Also für mhm. die Jüngeren, MySpace war eine Plattform, wo man seine Bilder hochladen konnte und Musik ja. hochladen konnte, wenn man die gemacht hat. Mhm. Und da genau, die sozialen Netzwerke waren damals mhm. ein bisschen anders.
Ein bisschen friedlicher und ein bisschen,
ja. Genau, ja. Mhm. Ja. Und dann bin ich langsam zum Film gekommen. Mhm. So, ich wurde quasi im Internet entdeckt.
Du wurdest von diesem Internet entdeckt. Mhm. Ja. Und der hat dich auf der Straße angesprochen oder was?
Nee. Wie muss ich mir das vorstellen? Im Internet. Der hat also mich im Netz, ach, auf so, MySpace angesprochen. Angeschrieben.
Oh, okay, ja.
Und dann sind wir in Kontakt geblieben. Mhm. Zwischendurch auch mal eine Pause, weil ich dann das Studium ja machen musste. Mhm. Und dann wurde ich exmatrikuliert. Und dann dachte ich mir, Moment, ich wollte doch eigentlich mal gucken, wie es beim Film ist. Mhm. Hab den noch mal angeschrieben. Und bin dann durch eine Prüfung gegangen. Das Resultat war, Mai ist ein ungeschliffener Rohdiamant. Also okay. ich hatte ja gar keine ja. Ausbildung und ja. nichts. Und daraufhin hat er mich in die Agentur aufgenommen. Und dann mhm. ging es los.
Dann ging es los. Deine erste Rolle?
Meine erste Rolle habe ich nach 3 Jahren bekommen. Das heißt, ich hatte die Agentur und habe dann 3 Jahre lang Absagen bekommen. Immer mhm. wieder. Castings absagen, bis ich meine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin fertig hatte.
Das bist du jetzt auch noch?
Ja, das mhm. bin ich jetzt staatlich mhm. anerkannt. Ja. Ja, und dann ging es los mit so Kurzfilmen und mhm. dann war natürlich wieder eine große Pause in mhm. Berlin und dann hatte ich diesen Schwiegervater der Stinkstiefel mit mhm. Michael Gwisdek. Mhm. Das war dann die erste Hauptrolle 2015, also vor 11 Jahren mhm. und so langsam hat man dann so ein bisschen Notiz von mir genommen in der Filmbranche. Yeah. Also es hat dann 6 Jahre gedauert trotzdem.
Es hat trotzdem 6 Jahre gedauert, mhm. aber jetzt bist du angekommen quasi. Ja. Du kannst wählen und du bist Schauspielerin, die Mensch kennt in Deutschland mhm. und deine Eltern sind stolz?
Das ist die Frage, ne? Mhm. Das ist immer die Frage. Ich denke schon, ja. Mhm. Und die Frage stellt sich dann mir aber, sind sie stolz darauf, dass ich das alles gemacht habe, trotz dessen? Mhm. Oder sind sie stolz darauf, auf den Erfolg, den sie sich auf die Schulter schreiben? Mhm. Das wissen wir nicht, aber beides vielleicht.
Beides vielleicht.
Hoffentlich.
Ja. Ja. Und wie ist es, du bist jetzt, lebst ja in Leipzig weiterhin mhm. mit deiner Tochter mhm. und das ist okay? Oder hast du Sorge, dass sie blöd aufwächst, angemacht wird oder so?
Die Sorge schwingt mit. Mhm. Das habe ich auch in meiner Rede bisschen so verarbeitet, mhm. Dass natürlich meine Tochter auch so aussieht wie ich. Mhm. Und sie sieht nicht aus wie die Mehrheit, die in Sachsen wohnt. Mhm. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt in diesem Moment schon umziehen muss. Aber der Gedanke spielt natürlich immer bei mir im Hinterkopf eine Rolle. Mhm. Vielleicht in eine Stadt, die ja, ein bisschen multikultureller ist, die so Capital, diese Großstadt, noch großstädtiger ist als mhm. Leipzig. Mhm. Ja.
Und deine Tochter hat aber nicht was erlebt, wo du jetzt schon sagst, jetzt nee, ist der Moment,
nicht.
Die ist.
Das nicht, aber ich werde sie darauf vorbereiten, mhm. weil früher war das so, dass meine Eltern mit dem Wort Rassismus und auch diese ganzen Wörter, die mhm. wir jetzt dafür haben, mhm. das konnten sie nicht einordnen für mich, weil ja. sie ja schon erwachsen waren und mhm. Auch als Kind das nicht erleben mussten.
Ja.
Und ich habe das aber als Kind erlebt. Mhm. Und ich habe erlebt, wie meine Eltern mit dieser Sprache immer wieder so Probleme hatten.
Ja.
Und deswegen rede ich immer Deutsch mit meiner Tochter, mhm. weil sie sehen will, wie ich mich mit Deutsch durch die Welt bewege, okay, und das ihr halt vormachen kann.
Und sie redet mit ihren Großeltern Vietnamesisch, oder?
Ja, genau. Das kann, das ist ja in Ordnung.
Das ist in Ordnung.
Soll sie auch nicht verlieren.
Soll sie auch nicht verlieren. Mhm. Und lernt sie Kung Fu?
Ja, ich zwinge sie aber nicht. Also das Resultat aus dieser Strenge wäre ja eigentlich das Pendel, nämlich die absolute.
Lass es ganz, genau. Mach Klavierunterricht oder so.
Aber das denke ich, das ist nicht so die Lösung für mich. Ich finde so die gesunde Mitte ganz gut. Mhm. Man kann sie anbieten, man kann ihr auch sagen, dass sie das braucht, aber halt nicht mit dieser absoluten Strenge und diesem Zwang.
Spannend. Dann warten wir darauf, was aus ihr wird. Unser Podcast hat eine kleine Tradition, nämlich, dass du aus diesem Glas zwei Einheitsfragen ziehst und sie für uns beantwortest.
Okay, erster Schnipsel.
Erster Schnipsel, genau.
Wenn du einen Wunsch für die nächsten 35 Jahre Einheit frei hättest, welcher wäre es?
Wir haben ungefähr 35 Jahre, deswegen 35 Jahre nach vorn.
Okay, wie soll ich die Frage verstehen? Ein Wunsch für die nächsten 35 Jahre. Das heißt, wie sollen die nächsten 35 Jahre aussehen? Wow, okay.
Gibt es so diese eine Sache, wo du sagst, wenn wir jetzt nochmal 35 Jahre deutsche Einheit machen, was machen wir dann? Also so würde ich es verstehen, ja.
Okay, das ist... Das ist so komplex, ich wüsste gar nicht, aus welcher Richtung ich das beantworten soll. Also ich wünsche mir, dass die Leute sich verstehen, dass sie sich mehr bilden, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und wie gesagt, die goldene Mitte. Ne? Und also ich finde, es ist halt wichtig, dass Menschen, die ein System ihr ganzes Leben lang hatten und dann sich auf ein neues, vor allem im Erwachsenenalter, neu ausrichten mussten, dass sie auch eine Art, so wie so ein Trost auf die Schulter klopfen bekommen. Und das haben sie halt nicht bekommen.
Weil das auch eine große Leistung ist eigentlich, ne?
Genau.
Dieses komplett umstellen.
Ja. Das ist, es fehlt mir so ein bisschen, weil ich bin ja auch im Osten aufgewachsen und bin hier geblieben, absichtlich. Das würde dem Land gut tun, dass da halt so ein bisschen aufeinander zugegangen wird. Und ich wünsche mir aber auch für den Osten weniger Missgunst, also auch mehr Frieden mit der Vergangenheit, wenn es geht. Ja, und dann wird das halt schon. Das ist ein Auftrag für uns Kinder dieser Menschen, die das erleben mussten, das aufzuarbeiten, das Schweigen zu brechen, was ich ja auch mit dem Buch versucht habe zu machen. Also es ist nicht nur für Vietnamesen, sondern das ist für alle, die diesen Umbruch mitmachen mussten. Ja.
Spannend. Eine hast du noch frei.
Welche Farbe hat die deutsche Einheit für dich? Also für mich hat sie lila oder violett oder so purple, was dein Jackett gerade anhat, gerade die Farbe hat, weil das die Lieblingsfarbe meiner Tochter ist und die ist ein Misch aus West und Ost.
Ja.
Wenn man das so sagen darf. Ja, ja, und das finde ich, das ist eine Farbe, die für alle gilt. Ja, ich mag einfach lila. Ich finde, das ist eine sehr inklusive Farbe.
Das stimmt. Das ist auch die Frage, Farbe der Feministinnen zum Beispiel. Genau, ist schon. Also das ist nicht aber das richtige Lila. Ist das schon. Genau. Ja, aber ich kann das, es macht halt gute Laune meistens. Ne? Was macht dir Hoffnung?
Was macht mir Hoffnung? Also die nächste Generation macht mir natürlich Hoffnung, dass sie ein bisschen schlauer ist als wir, dass sie aber auch nicht so viel am Handy hängt wie wir, dass sie aus unseren Fehlern lernt. Also nicht nur Handy, auch Glotze und hier Computer und Zocken. Also ich weiß nicht, unsere Generation hat das geschenkt bekommen und kann damit nicht so gut umgehen.
Okay.
Und ich wünsche es mir für meine Tochter und ihre Freunde, dass sie daraus lernen und die goldene Mitte wiederfinden.
Ja.
Ja, das ist es.
Vielen Dank, liebe Mai. Das war der Podcast über die goldene Mitte. So können wir es jetzt vielleicht einmal sagen, weil das so eine große Rolle gespielt hat. Das war wahnsinnig interessant. Ich habe ganz viel gelernt. Herzlichen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön für die Einladung.